Willkommen bei den Gleichmutproben, deinem Podcast für Lebensphilosophie, Spiritualität und Nachhaltigkeit. Ich bin Leander Greitemann, ich bin Speaker, Autor, Musiker, Philosoph und Soziologe und ich mache diesen Podcast zusammen mit meinem Freund
Alexander Metzler, Speaker, Biohacker, Digitaldesigner und Experte für mentale Gesundheit aus erster Hand. Und wir sprechen in dieser Folge vom Podcast Gleichmutproben über das Thema Glück.
Mach mal die Frage, die finde ich nämlich sehr gut. Wir sprechen nicht über Glück, sondern wir beantworten folgende Frage. Muss ich glücklich sein, glaube ich, hast du gesagt, oder?
Ach, muss ich glücklich sein, war die Frage. Verkackt.
Bist du glücklich damit? Naja, auf jeden Fall muss ich glücklich sein, weil das finde ich spannend, weil das könnte man ja auch als Imperativ formuliert, du musst glücklich sein, könnte man ja irgendwie auch verstehen, dass unser Podcast in diese Richtung geht, ne? Also dass zu mehr Glück verhelfen, alle Leute arbeiten am Glück. Viele würden sagen, das glückliche Leben ist vielleicht das größte Ziel überhaupt auf diesem Planeten. Wir tun alles mit der Idee, dann sind wir glücklicher. Und die Frage ist, müssen wir glücklich sein? Ist das überhaupt ein wichtiger Teil des Lebens? Wenn ja, was trägt dazu bei? Und wenn nein, wie schaffen wir es, davon weniger zu haben? Ich glaube, da haben wir alle eine gute Idee, wie man unglücklicher sein kann. Aber gerade diese Frage, muss ich glücklich sein, finde ich super spannend, besonders wenn man sich damit auseinandersetzt viel. Und wenn man so auch große Teile seines Tages und seines Lebens dieser Aufgabe widmet, da habe ich total Lust, mit dir gemeinsam tiefer einzusteigen. Ich wollte aber, bevor wir das noch sagen, nochmal kurz ein Circle zurück, weil jemand meinte, wenn ich ganz viele Podcasts hintereinander höre, einige sind ja neu und haben dann viel nachzuholen. Und wenn die jetzt so unsere neuen Podcasts hintereinander hören, dann stellen wir uns ja immer wieder vor. Und dann meinen die so, ja, ich weiß doch, wer ihr seid. Und früher haben wir uns ja auch nicht vorgestellt, aber dann wurde uns das wärmstens empfohlen. Und dann ist uns auch mal aufgefallen, ganz, ganz viele Podcasts machen das zumindest auf die ein oder andere Art. Nicht absolut jeder Podcast. Aber da wir ja auch Lust haben, dass neue Menschen das hier entdecken können und wir uns auch freuen, wenn ihr das schickt an Menschen, die uns noch nicht kennen, dann sind die nicht völlig lost. So, wo bin ich denn? Wer ist das hier? Wer spricht da? Und deswegen versuchen wir das knackig zu halten, aber zumindest am Anfang immer einmal kurz zu sagen. Gerne eure Meinung dazu in die Kommentare.
Ja, gut, dass du das nochmal erläuterst und an der Stelle ein herzliches Willkommen an die alten Hasen, die schon super lange dabei sind und ein herzliches Willkommen an alle Menschen, die uns neue entdeckt haben und für die ist es natürlich schön, wenn sie das mal kurz hören und für uns ist es auch immer ganz gut, wenn wir uns selbst ein bisschen einsortieren können, wer wir eigentlich sind, wo wir eigentlich herkommen, das kann man ja mal auch vergessen.
Ja, genau.
Zwischendurch so im Trubel
besonders,
des
eigenen
Tages.
Besonders, wenn man so extrem spirituell und ohne und Ego befreit unterwegs ist, dann vergisst, muss man immer erstmal wieder die irdische Hülle zurückfinden. Ja. In welcher Inkarnation befinde ich mich gerade nochmal? Die Leander-Realität, die gefällt mir eigentlich gut. Dann spreche ich doch jetzt mal, ich bin nämlich wie so ein Schachspieler, der 10 Spiele gleichzeitig hat. Ich bin in 10 Existenzen gleichzeitig, müsst ihr wissen. Mhm. 9 davon sind Flamingos und einer ist der Leander und da muss ich vorher immer mich einmal vorstellen, um zu wissen.
Wieder rein.
Durch welchen Schnabel ich gerade spreche.
Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, muss ich glücklich sein? Das ist echt eine schöne Frage, weil vieles von dem, was wir hier im Podcast behandeln, lieber Leander, zielt ja auch darauf hin, dass wir leichter durchs Leben gehen können. Ne? Das Thema Lebensphilosophie, also welche Denkansätze, was hilft uns dabei, einfacher, leichter und auch glücklicher durchs Leben zu gehen. Und es zielt ja auf das Thema Glück ab. Und kann dieser Anspruch auf Glück auf der anderen Seite dann auch nach hinten losgehen? Kann der vielleicht sogar durch die Hintertür kommen und uns unglücklich machen? Das ist ja auch eine sehr spannende Betrachtungsweise. Und was ich bei dem Wort Glück immer auch schon, also seit ich mich mit den Themen auseinandersetze, ein bisschen problematisch finde, ist A, dass in der deutschen Sprache der Begriff Glück mehrfach besetzt ist. Also es gibt ja das zum Beispiel das Zufallsglück, also ich finde 10 Euro auf der Straße oder ich habe 6 richtige im Lotto. Das ist so dann der glückliche Zufall, der mir zukommt. Dann habe ich so ein erarbeitetes Glück, also ich bekomme zum Beispiel eine Gehaltserhöhung oder möglicherweise
was
veröffentlicht.
Was ein Riesenglück, würde man sagen. Oh, was ein Glück, ich habe endlich meine, so, ne, ja.
Mhm. Ja, oder man kauft sich was, ne, das neue Auto, oder ich veröffentliche vielleicht wirklich irgendwann mal mein erstes Buch, wer weiß es schon so genau, und da könnte ich ja davon ausgehen, dass dann sich auch so ein Glück bei mir einstellt. Oder das momentan, so jetzt gerade Winterolympia, ne, du stehst auf dem Treppchen, hast eine Medaille, vielleicht sogar Gold. Dieses Glück ist wieder ein ganz anderes als das Sechser im Lotto-Glück. Also das wird alles so. Und dann gibt es ja noch meinen Lieblingsbegriff, die Zufriedenheit. Und die Zufriedenheit ist ja eher etwas nicht so Spektakuläres. Also da ist ja nicht der Luftsprung und da ist nicht dieses, was ist, muss ich denn den ganzen Tag lächeln? Muss ich das ausstrahlen? Ist das das Glück? Die Zufriedenheit ist ja dann eher so ein innerer Zustand, der nicht so viele Funken schlägt, aber dafür eher so ein Dauerzustand, während das Glück, dieses situative Glück, ja eher so ein Kommen und Gehen ist. Ne? Das ist mal da, dann fühlen wir uns total gut, dann ist es weg, dann wollen wir das wieder zurückhaben. Also der Begriff Glück ist mit ganz vielen verschiedenen Situationen, erschlägt der so ein, also ein Begriff für ganz viele verschiedene situative Dinge. Und deswegen glaube ich, dass der Begriff Glück, also vielleicht definieren wir den mal für uns, wie wir den definieren würden. Und ich glaube, deswegen gibt es auch oft Missverständnisse mit dem Begriff.
Ja, ich glaube, wir reden im Prinzip heute über Happiness, ne? Also so, das ist die Form, also glücklich, muss ich glücklich sein? Do I have to acquire happiness? Oder do I have to be happy? Und Happiness trifft für mich irgendwie, es hat nochmal eine andere Qualität als einfach nur happy sein. Also das wäre, Happiness klingt schon so ein bisschen nach Glückseligkeit vielleicht auch, was auch nochmal so ein bisschen mehr das ist. Und ich würde sagen, wir können es ausweiten. Also ja, wir können auch die Zufriedenheit auch mit reinnehmen in das für mich jetzt mal. Also ich finde es spannend, nicht nur über diese kurzen Highs zu sprechen, also im Sinne von wirklich die Goldmedaille und ich bin ekstatisch und denke, Alter, das ist der geilste Moment. Und du siehst ja auch dann diesen Moment, Klammer auf, dass die dann eine Woche später fast alle Depressionen haben, weil die nicht mehr wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Stichwort post-olympische Depression. Es steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber in dem Moment sind sie halt richtig, richtig glücklich. Und trotzdem werden sie ja weiterhin wahrscheinlich zufrieden sein mit ihrer Performance bei den Olympischen Spielen, auch wenn sie vielleicht dann in der postolympischen Depression festhängen. Also für mich könnte in dieser Happiness auch dieses Zufriedenheit-Ding mit rein. Also glücklich sein im Sinne von zufrieden sein. Muss ich zufrieden sein? Muss ich glücklich sein? Muss ich das? Ist das quasi der Anspruch von meinem Leben? Das fände ich so für die Definition heute gut, das so weit zu fassen und nicht nur dieses kurze Strohfeuer, wie sagt man?
Strohfeuer, nee. Ja.
Strohfeuer, ja.
Ja.
Was so abfackelt und dann direkt
was
wieder weg
schnell
ist.
Schnell brennt.
Muss ich in meinem Leben glücklich sein? Muss ich eine Zufriedenheit erreichen? Fänd ich spannend als Frage.
Ja, gibt es denn diese post-olympische Depression als Definition? Weil das habe ich noch nie gehört. Ah,
Post-Olympic Depression auf Englisch, genau. Also das ist so, ja, weil es richtig, also es ist allgegenwärtig. Also es ist natürlich keine Garantie, aber es sind sehr, sehr viele Menschen, die danach dann einfach in so ein Loch fallen. Ne? Ist ja klar. Also was für
ja nachvollziehbar, ne?
Was für eine Anspannung.
Du arbeitest Monate oder sogar Jahre auf diesen einen Punkt hin, dann erreichst du das Unglaubliche. Alle reißen sich um dich und drei Tage später kriegt keine Ahnung mehr danach.
Genau, oder je nachdem, wenn du halt richtig überraschend Gold holst, dann sind das echt ein paar Wochen noch, wo du dann von Talkshow-Sendung zu Talkshow-Sendung und alle feiern dich. Und dann musst du halt erstmal wieder klarkommen, dass du halt zu Hause nicht interviewt wirst von deinen Kindern und deiner Partnerin, sondern einfach normal deine Sachen weitermachst. Die finden das auch toll, dass du Olympia gewonnen hast. Die werden dich jetzt aber nicht als ständig fragen, und wie war es mit deiner Olympia, sondern sagen, räum deine Socken auf, Junge. Was ist mit dir los? Mhm. Ja, naja, gut. Und ich finde das, also, musste eben auch, als du so über die Glücksdefinition gesprochen hast, musste ich an jeder ist seines Glückes Schmied denken. Auch den Satz können wir heute vielleicht wahrscheinlich so ein bisschen, es geht ja damit rein, ne? Wenn jeder und jede seines und ihres Glückes Schmied wäre und Schmiedin, dann wäre es vielleicht auch noch mal mehr, also dann wäre die Verpflichtung vielleicht auch noch mal höher. Ne? Also wenn ich zu 100% Einfluss habe auf dieses Glück, Und es gibt ja auch verschiedene, auch da wieder gibt es ja einige Leute, die sogar sagen würden, dieses Glück bezieht sich auch auf das Glücke. Ich glaube, Gelingen. Kommt das nicht daher? Glücke, Gelingen?
Ah, das könnte sein, ja.
Ja, ich weiß es nicht. Kommt mir gerade bekannt vor. Auf jeden Fall auch in Bezug auf alles, was du erreichst, ist auch, du bist, ne, du im Sinne von, du kannst alles schaffen, wenn du an dich glaubst und nur hart genug arbeitest, würden ja viele auch sagen, dass sogar das, was du erreichst, komplett in deiner Hand drin ist. Und dann guckt man natürlich anders drauf, auf diese Frage, muss ich immer glücklich sein, wenn man sagt, es liegt zu 100% an dir, ob du glücklich bist, ob du Zufriedenheit erreichst, dann sieht man es vielleicht nochmal anders, als wenn man sagen würde, ja, du hast vielleicht einen Einfluss darauf, aber ob es zu 100% in deiner Hand liegt, kann man nicht sagen. Also insofern ist es ein ganz, ganz spannendes, vielschichtiges Thema. Und wie du aber gesagt hast, gerade auch dieser Selbstoptimierungswahn, ich glaube, dass das halt schon total nach hinten losgehen kann. Also dass diese fast schon manische Suche nach dem Glück auch jede Menge Unglück hervorbringen kann und Unzufriedenheit. Wenn ich immer mich vergleiche und denke, guck mal, die ist doch noch glücklicher. Und wenn ich nur so wäre wie die Person, gerade Social Media lädt natürlich extrem dazu ein. Und wenn ich dieses Maß hätte, so muss ich doch leben. Und dann stürzt mich das natürlich nochmal in viel größeres Unglück, weil ich ja dann immer, wenn ich nicht zu 100% glücklich bin, bin ich noch der Idiot. Wenn ich sage, ich bin meines Glückes Schmied, dann verurteile ich mich dafür, mache mich fertig. Ich habe doch all die Bücher gelesen, es liegt doch an mir, es ist doch so einfach, ich könnte doch jetzt glücklich sein, aber aus irgendeinem Grund bin ich nicht glücklich. Und das ist natürlich hochtoxisch.
Und da hast du jetzt den Vergleich mit anderen durch Social Media, sogar mit der ganzen Welt, aber da reicht ja auch schon der Vergleich mit nur dir selbst. Also du kannst ja auch sagen, also, und das sehe ich manchmal auch in spirituellen Lehren, so die Frage, bist du heute mehr blissful als gestern?
Ja.
So als Entwicklungsstufe.
Ja.
Und das ist natürlich auch eine Einladung, weil was ist denn, wenn ich heute weniger blissful bin als gestern?
Ja.
Habe ich dann versagt? Also ist dann mein spirituelles Arbeiten falsch? Habe ich zu wenig gemacht? Habe ich mich zu wenig angestrengt? Also das finde ich auch so ein bisschen schwierig. Also ich finde es auf der einen Seite, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es ja auch eine Einladung, eine Innenschau zu machen und zu gucken, wie fühle ich mich denn überhaupt? Und das finde ich generell sehr, sehr gut, in diese Welt einzutauchen, sich bewusst Zeit zu nehmen, reinzuspüren, vielleicht mal zu atmen und zu gucken, was schicken mir denn Körper und Geist und Seele überhaupt für Signale? Also dafür überhaupt eine Offenheit zu entwickeln und das überhaupt wahrzunehmen. Viele Menschen machen das gar nicht. Da findet das alles im Unbewussten statt. Ne? Irgendwann explodierst du, dann rastest du halt mal aus und das sind so die emotionalen Schwankungen. Aber da reinzufühlen, das genau wahrzunehmen, das finde ich ein sehr, sehr starker Move, den man machen kann. Den dann aber gleichzeitig zu verketten mit so einem Leistungsgedanken, es muss mir heute aber ein Stück weit besser gehen oder ich muss heute ein bisschen mehr glücklicher sein oder more blissfulness als gestern. Und wenn ich das dann nicht erreiche, was ist denn dann? Habe ich dann versagt? Ist das dann wieder eine Einladung zum Unglücklichsein oder ist das eine Einladung zur Motivation, noch mehr zu machen? Also das finde ich dann wieder ein bisschen schwierig, weil letzten Endes für mich spirituell, was heißt erfolgreich, aber wirksam, glaube ich, bist du in dem Moment, wo du auch einfach akzeptieren kannst, ich bin heute weniger glücklich als gestern und es ist völlig in Ordnung, so wie es ist. Also diese Akzeptanz der Zustände würde ich als sehr, sehr viel wirkungsvoller für die eigene Zufriedenheit ansehen als, oh Gott sei Dank, ich bin heute ein Stück glücklicher. Wie willst du das auch messen? Vielleicht ein bisschen am Gefühl, aber du hast ja keine Skala, die dir das anzeigt oder sowas, als gestern. Das finde ich dann wiederum schwierig.
Ja, und ich finde es super gut, dass du diesen Punkt ansprichst, weil das ist, sieht man ja tatsächlich echt viel so, dass die nächste Evolutionsstufe ist. Also so die erste Evolutionsstufe Persönlichkeitsentwicklung aus meiner Sicht ist so, ja, du musst möglichst viel haben. Die Welt ist ein Rattenrennen. Arbeite hart, dann kannst du nach vorne kommen. Lass die anderen hinter dir, besieg die anderen, sei besser als die anderen. Es liegt an dir, zieh durch. So, ne, das ist der erste Schritt. Dann kommen die schon ein bisschen softer sind, sagen, der Vergleich mit anderen bringt gar nichts. Vergleich dich immer nur mit dir. Du bist dein und du musst nur selber immer besser werden im Vergleich zu deinem. Und das klingt erstmal sehr sehr, sehr sanft und sehr so, ach ja, es geht nur um dich, ist der du, dass du mit dir immer und, aber genau wie du es beschrieben hast, ist auch das eine Möglichkeit, total toxische Auswüchse zu bekommen, weil du dann sagst, ja, ich müsste, als müsste es im Leben immer aufwärts gehen und das ist, glaube ich, echt, genau wie du gesagt hast, totaler Trugschluss und auch, vielleicht würden dann einige sagen, okay, es muss nicht jeden Tag ein bisschen besser sein, es kann auch mal Rückschläge geben, aber in Summe müsste es doch, so über die Jahre müsste es doch immer besser werden. Das ist dann so, vielleicht geht man mal runter, aber in Summe ist ein Trend nach oben. Und all diese Gedanken, wenn ich mich zu sehr in denen verliere, sind, glaube ich, das Gegenteil von förderlich. Also genau wie du auch gesagt hast, dass das, natürlich machen wir gewisse Dinge, weil wir davon ausgehen, dass sie uns vielleicht glücklich machen. Also in die Natur rausgehen, auch auf Schlaf achten. Ne? Letzte Folge hast du es noch gesagt mit, also was sind so die Säulen für ein zufriedenes Leben oder was, ich weiß nicht, was die Überschrift war, die du genannt hast, mit soziale Beziehungen.
Die vier Säulen der Gesundheit.
Der Gesundheit oder genau, wenn wir jetzt dann Gesundheit mit so einem erfüllten, runden, glücklichen, zufriedenen Leben sind, dann gibt es ja gewisse Dinge, wo wir alle für uns wissen, wenn ich das eine viel mache, dann geht es mir tendenziell wahrscheinlich schlechter und wenn ich das andere viel mache, geht es mir tendenziell wahrscheinlich besser. Also ich habe für mich gemerkt, Alkohol trinken ist in Summe von der Rechnung her, merke ich, es geht mir besser, wenn ich konsequent drauf verzichte, Stand jetzt, als wenn ich ab und zu trinke oder sogar vielleicht viel trinke. Das ist so für mein Leben in sich, fühlt sich das mehr in Balance an. Also habe ich damit aufgehört. Und natürlich mit der Intention zu sagen, ich habe Lust auf ein Leben im Balance, auf ein Leben, so die, das, also ich, vielleicht könnte man sagen, schon mal so als erste Zwischengedanke, der mir jetzt gerade kommt, Glück kann so eine Ausrichtung sein oder Zufriedenheit auch. Also, dass ich tendenziell natürlich Entscheidungen treffe, die auch zu meiner Zufriedenheit beitragen rundum und das kann auch die Zufriedenheit des Planeten mit einschließen. Auch da können wir vielleicht später nochmal sprechen und auch die Zufriedenheit anderer Menschen. Und je mehr ich bewusst auch weiß, was mir Zufriedenheit tendenziell bringt oder Glück tendenziell bringt, desto besser kann ich vielleicht auch Entscheidungen treffen, die jetzt nicht direkt so ein High bringen, aber wo ich weiß, auf lange Frist, das tut mir einfach gut. Es tut mir einfach gut, Balance zu haben. Es tut mir einfach gut, nicht zu viel zu arbeiten. Es tut mir einfach gut, genug zu schlafen. Es tut mir gut, Musik zu machen und so weiter. Aber der Gedanke von, und da sind wir wieder bei einem klassischen Gleichmutprobensatz, aber der passt auch hier schon wieder im Sinne von, gib nicht den Früchten deiner Handlung die Bedeutung, sondern der Handlung selbst, dass ich das nicht mache und es nur deswegen mache, um dann glücklich zu sein und dass ich so immer den Fokus habe und ich habe es doch jetzt gemacht, ich müsste doch jetzt glücklicher sein und dann bin ich ganz frustriert und denke, fuck, oder dann stehe ich auf und ich kenne das und du kennst das. Und ich gehe mal davon aus, alle Leute, die hier zuhören, kennen das. Manchmal wacht man morgens auf und ist krumpelig. Oder man wacht total gut gelaunt auf und auf einmal ist man mittags total in so einem Loch und denkt, Alter, wie soll ich das eigentlich alles hinkriegen? Ist es so viel? Boah, ich weiß gerade gar nicht. Oder, ach, was habe ich mir für einen Job ausgesucht? Was ist das da? Warum muss ich hier die ganze Zeit E-Mails machen? Die Scheiße. Und das kommt einfach. Und dann sich dann zu verurteilen und zu sagen, oh, du Arschloch, du hast es immer noch nicht gecheckt, du müsstest doch eigentlich schon so viel weiter sein, beim letzten Mal hast du dich doch gar nicht drüber aufgeregt, wieso rege ich mich jetzt drüber auf? Und das ist dann der Anfang von Hölle und Teufelskreis, dass du dich dann immer mehr dafür verurteilst und sagst, guck mal, wie gehe ich denn jetzt? Und dann fängst du an zu scrollen, um dich abzulenken, denkst, fuck, Alter, jetzt habe ich auch noch gescrollt, ich Arschloch, ich wollte doch gar nicht mehr so viel am Handy hängen, ich Vollidiot. Und dann das ist eine Möglichkeit, das, was sowieso schon gerade sich nicht so nett anfühlt, in so richtig in so eine Katastrophe reinzuziehen.
Ja, wir leben ja halt auch in einem Kulturkreis, in einem wirtschaftlich starken Kulturkreis, der geprägt ist von Konsum. Und ich glaube, ein großes Missverständnis, und das ist aber gut nachvollziehbar, weil uns das sozusagen seit Kindesbeinen an eingebläut ist das Missverständnis, dass wir glücklicher werden, indem wir Dinge im Außen erreichen, indem wir Dinge kaufen, indem wir uns Träume erfüllen. Und ich will gar nicht sagen, dass ein schöner Urlaub in einem exotischen Reiseziel nicht auch was ist, was erstrebenswert ist und toll ist, mit all den Folgen, die da dran hängen, aber diese grundsätzliche Konditionierung, die uns da mitgegeben wurde, und wenn ich da so, ne, ich bin ja in den 80ern, war ich ja noch ein kleiner Junge, was ich da schon an Werbung konsumiert habe im Fernsehen und was mir alles erzählt worden ist, was man mal haben muss später im Leben, um endlich glücklich sein zu dürfen. Du brauchst eine Traumküche, du brauchst ein Traumbad, natürlich brauchst du dein Traumauto. Und wenn das Traumauto von deinem Nachbarn dann noch traumhafter ist, dann brauchst du noch ein traumhafteres Auto, damit deins traumhafter ist als das vom Nachbarn. Und solche Geschichten. Oder ich erinnere mich an Werbefilme. Da war dann die junge Familie mit ihren zwei Kindern im Garten. Du hast das Eigenheim gesehen. Und die Eltern haben sich dann so ganz zufrieden auf so eine Liege. Ich glaube, es ging um Sparkasse, also oder um Bausparen, I don't know. Aber dieser Gedanke mit, da kommt jetzt der Punkt, an dem habe ich alles geschafft. Und da ist alles in Ordnung. Und dann kann ich mich endlich so in meinem Garten auf meinen Liegestuhl setzen und kann durchatmen und kann zufrieden lächeln. Das ist dieser Moment, dass der, also dieses ewige Rattenrennen von, was brauche ich alles, um mich endlich auch glücklich fühlen zu dürfen. Und ich glaube tatsächlich, dass da östliche Kulturen halt einen ganz anderen Ansatz fahren, dass die viel mehr innere Arbeit leisten, weil man muss ja, und das ist ja das Entlarvende an dieser Sache ist ja, dass wir durch diese Dinge, die wir im Außen erreichen wollen, also diese Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, ne, Küche, Haus, Auto, diese Sachen, am Ende sollen die ja dazu führen, ein Gefühl in uns zu erzeugen, nämlich das Gefühl von Glück oder das Gefühl von Zufriedenheit, weil das ist ja das, nach dem der Mensch grundsätzlich erstmal strebt. Der Mensch möchte sich ja gut fühlen. Wenn ich die Wahl habe, möchtest du dich jetzt bewusst glücklich fühlen oder unglücklich, dann würde ja jeder von uns sagen, ich entscheide mich für das Glückliche. Das liegt ja auf der Hand. Keiner will ja unglücklich sein von sich aus. Und das, dieses innere Gefühl oder nennen wir es mal Zustand zu erreichen durch Dinge, die wir im Außen machen, statt den direkten Weg über die innere Arbeit zu gehen, daran liegt halt so ein bisschen die Ironie in unserer Kultur, finde ich. Nochmal, es spricht ja gar nichts dagegen, dass wir den Anspruch haben, uns mit schönen Dingen zu umgeben oder hier und da mal was zu kaufen, was uns glücklich ist. Bei dir sind es ja Handpans zum Beispiel. Bei mir ist es auch mal die Handpans. Bei mir sind es vielleicht nicht so viele Handpans wie bei dir, aber das ist ja auch was, das kostet schon viel Geld, sich so ein Instrument zu kaufen. Aber wir gönnen uns das dann mal, beziehungsweise bei dir ist es ja auch, bei mir ist es ja auch mittlerweile im beruflichen Umfeld. Nein, also schlechtes Beispiel. Irgendwas, wo wir wirklich, was habe ich denn? Ich überlege gerade, wo ich zum letzten Mal Geld ausgegeben habe, was nichts Berufliches war. Das ist der Fluch des Minimalismus. Was habe ich mir denn mal? Egal.
Klamotten.
Mir fällt
Klamotten
irgendwann noch irgendwas
könnte,
ein.
Also Klamotten könnte man auch nehmen.
Kaufe ich mir halt auch nie. Ich schleppe mir halt die Jolli an, weil sie mein Stil kennen. Dann sage ich, hier, ich habe dir. Und dann sage ich, oh geil, ich muss nicht selbst einkaufen gehen. Das Problem ist auch selbstlösend bei mir. Ja. Also ich glaube, so das Unsinnigste, was sind so Actionfiguren, Marvel-Actionfiguren, die mir hier und da mal jemand zum Geburtstag schenkt oder so. Also da kann ich mir ja nichts schönreden. Das hat ja wirklich, das ist ja nur, freue ich mich darüber, dass ich die habe. Ja. Die haben keinen Zweck, die haben keinen.
Du spielst
keine
noch nicht
Funktion.
Mal mit denen. Weißt du, du machst
ich spiele nicht
mal
mit denen.
Ja.
Und was? Wahrscheinlich finden es sogar die meisten Leute relativ weird, wenn sie zu mir kommen und ich habe in der Küche dann beleuchtet irgendwelche Actionfiguren rumstehen. Das passt so gar nicht ins Bild von dem erleuchteten Minimalist. Das ist mir auch dann in dem Moment, denke ich mir so, was denken die jetzt gerade? Und dann denke ich mir, ist auch eigentlich geil. Also das wäre vielleicht was, wo mir einfällt, das ist so völlig, völlig nutzlos und zwecklos. Aber also diese Dinge, die wir konsumieren, um etwas in uns auszulösen. Und da geht halt in der östlichen Kultur, wenn wir dann nach Indien gucken oder so, ne, da gehört dieser Innenraum, dieses auch wirklich Arbeiten, also innere Arbeit, das gehört da einfach mit dazu. Das bringt uns hier halt niemand bei. Und das finde ich halt so spannend, dass man da eigentlich auch den direkten Weg gehen kann. Und es bedeutet ja nicht, dass man nicht auf einen gewissen Komfort im Außen verzichtet. Und ich rede jetzt wirklich von Komfort, weil das, wo ich mich jetzt hier gerade befinde, mein Homeoffice, das ist voller Komfort. Also das ist ja nicht nur, ich habe ein Dach über dem Kopf und ich bin froh, dass ich irgendwo im Warmen und im Trocknen sitze, also so das Minimum abdecke an menschlichen Bedürfnissen, sondern das ist much more als das Grundneed, den ich in meinem Leben habe. Und ich finde, da spricht dann auch nichts dagegen, wenn wir, und das ist der springende Punkt, unser inneres Glück nicht von diesen äußeren Dingen abhängig machen. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Weil jeder hat wahrscheinlich auch schon mal dieses Erlebnis von so Glückskäufen gehabt, also etwas, was man gar nicht auf dem Schirm hatte und sieht es irgendwo, vielleicht in einem Schaufenster beim Shopping oder so. Und man kauft sich das und dann hat man, und da sind wir wieder beim Thema Strohfeuer, was du vorhin angesprochen hast, also dieses kurze Glücksgefühl von neue Tasche, neue Jacke, neue Schuhe, neuer Gürtel, whatever. Und man hat das dann und man zieht es vielleicht auch das erste Mal an und dann macht es was mit einem, dann erzeugt es Glück. Aber das ist halt nicht von großer Dauer. Das wird halt relativ super schnell normal, ist dann eins von vielen Accessoires im Schrank und ist eigentlich egal, ob du es besitzt oder nicht. Du könntest es ab dem Moment auch wieder herschenken, weil den eigentlichen Zweck, dieses Glücksgefühl, das war relativ schnell da und ist relativ schnell auch wieder weg und hat damit auch so seinen Zweck schon erfüllt.
Ja, also ich glaube, da gibt es auch Unterschiede. Also ich erinnere mich auf jeden Fall so an ein paar Kleidungsstücke in meinem Leben, wo ich selber überrascht war, weil ich ja auch da diese Philosophie schon hatte, wie lange ich dann noch Freude daran hatte. Und trotzdem auch da, irgendwann war auch das abgetragen. Und jetzt gibt es bestimmt Leute, die hier zuhören, die sagen, oh, mein Fahrrad oder mein Auto, da freue ich mich jedes Mal, wenn ich mich reinsetze, denke ich, ach, guck mal, das ist doch so irgendjemand jetzt, der wirklich sich für Autos interessiert und der hat sich dann irgendwann seinen Audi A6 geleistet oder was weiß ich oder jetzt irgendwie einen richtig coolen VW ID7 Electric oder irgendwas und sagt da jedes Mal und ich kann mir vor, gerade bei Gegenständen, die man auch gebraucht, ne, also sowas wie ein Auto oder ein Fahrrad, das man wirklich benutzt, die nicht nur rumstehen, dass man da schon auch Freude dran haben kann, aber zweifelsohne, wenn die innere Haltung im Arsch ist, ist auch, wird das Außen das nicht retten. Also dann ist es wirklich maximal ein High, aber wenn du einen Burnout hast, wirst du auch in deinem Auto einen Burnout haben. Dann kannst du vielleicht einen kurzen Moment von, ach, wenigstens gibt's mein Autochen noch. Aber wenn da innere Leere ist, das wird das nicht kitten. Und das kennt, glaube ich, auch jeder und jede. Und das stimmt. Ich wollte noch kurz sagen zu dieser Romantisierung und ja, also östlichen Kulturen hat das eine ganz andere Tradition und trotzdem ist da ja gerade an vielen Stellen auch absolut Turbokapitalismus und auch wenn man sich China anguckt, wo ja auch der Taoismus herkommt, da ist absolut Arbeiter hart, wir wollen es schaffen, da ist ja auch diese Aufbruchsstimmung seit einigen Jahren, weil es ja auch so vorwärts geht, da ist ja gerade komplett Turbokapitalismus angesagt, ne? Also das heißt, es gibt es, aber
seit wenigen Jahren, ne?
Ja, genau. Aber es ist an einigen Stellen völlig überschüttet und auch überschattet und auch in Indien, wenn du da in die Städte gehst, da gibt's viele, die hasseln einfach, die haben vielleicht noch ein bisschen Glauben, singen dann nochmal Ganesha abends, aber ansonsten arbeiten die den ganzen Tag, ne? Aber klar, von der Grundhaltung her und viele der Philosophien, die wir teilen, kommen ja auch aus diesen Regionen der Welt und es ist schon tendenziell erstmal eine andere Verwurzelung. Ich hoffe, dass sie das nicht, diese Verwurzelung nicht ganz vergessen und sondern, ja, aber an einigen Stellen tun sie das definitiv. Ja, und da, du hast ja schon gesagt, innere Arbeit, ne? Das klingt ja dann auch schon wieder wie, das ist ja dann ein Ziel, an dem ich arbeite, sozusagen das Ziel des Glückes und der Zufriedenheit. Und das ist dieses Paradox, was wir, glaube ich, auch in dieser Folge gar nicht final auflösen werden, was einfach wieder so, das Leben ist halt nicht schwarz-weiß. Wir können gleichzeitig am Glück arbeiten und uns versuchen, davon zu lösen, dass wir denken, mein Leben ist nur dann sinnvoll, wenn wir glücklich sind. Weil ich finde, was die andere Seite ist, die finde ich auch nicht erstrebenswert, diese Resignation. Ja, das Leben ist halt scheiße. Ja, ich bin halt unglücklich. Das ist halt so. Ne, und dann nicht ein volles Akzeptieren dessen und ein Umarmen von, ja, ich bin gerade ist da Trauer in meinem System? Ja, da ist gerade Unzufriedenheit und Unglück in meinem System. Und ich umarme das und weiß auch gleichzeitig, dass das nicht immer so bleiben wird und finde so ein großes Ja dazu, wie mein Dad vielleicht sagen würde. Das ist ein Unterschied zu so einer Resignation von Aufgeben und ja, ich bin halt so. Es ist halt scheiße. Ja, mein Job ist halt blöd. Ist halt so. Hm. Man muss so antworten auf die Frage, wie geht's dir? Und da...
Muss ja, genau.
Und da war zum Beispiel auch in dem Podcast, den wir beide auch schon mal kritisiert haben, zum Thema Vipassana bei Seelenfänger, die aktuelle Staffel. Da haben die beiden Hosts haben dann mal in so einem Nebensatz gesagt, ja, das mit dem Meditieren und diesem Glücksversprechen, vielleicht müssen wir auch unzufrieden sein, vielleicht kriegen wir dann auch viel mehr geschafft im Leben, weil aus dieser Unzufriedenheit erreichen wir vielleicht ja auch viel mehr Dinge.
Als Antrieb
und sowas. Und ja, auch das, ne? Also so kann man ja auch drauf gucken. Guck mal, also wenn du auf einer größeren Ebene drauf guckst und sagst, ah krass, ich bin heute unglücklich. Ja, das ist Teil davon und wahrscheinlich wird sogar das dazu führen, dass ich, wenn ich richtig glücklich bin, das viel mehr schätzen kann, weil ich auch weiß, wie Trauer sich anfühlt und manchmal entstehen die wunderbarsten Dinge auch aus so einer Frustration heraus. Das heißt, wir können das Bewerten sowieso aufgeben, das stimmt. Und gleichzeitig haben die Hosts aber auch gesagt, dass die beide in Therapie sind, soweit ich weiß. Also zumindest die eine, die diesen Satz gesagt hat, ist auch in Therapie und denke ich, ja, wenn es so egal ist für dich, ob es dir gut geht oder nicht, dann schmeiß doch die Therapie hin, ist doch dann offensichtlich egal, so hä? Also dieser Satz von, ah ja, das, warum müssen wir denn, also das ist dann, wir beide kritisieren ja auch dieses übertriebene Selbstoptimieren und dieses Hecheln nach Glück und Zufriedenheit, aber gleichzeitig das komplett zu kritisieren, zu sagen, ja, warum sollte man auf Meditationsretreat gehen, das gehört doch irgendwie dazu, warum sollte man mit seinen Gedanken eleganter umgehen, die haben wir halt. Das hat dann manchmal so ein was Resignatives und finde ich auch nicht zu Ende gedacht ist. So, ja, probier es doch aus. Also lass dich drauf ein, wenn es nicht gefährlich ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass jede Methode, die da angeboten wird auf dem Markt, haben wir auch schon drüber gesprochen an anderer Stelle, unbedingt so hilfreich ist. Aber an sich spielerisch zu gucken, was geht da noch? Also gibt es da irgendwelche Blockaden auch in Therapie zu gehen, rauszufinden, ob ich da irgendwelche Traumata, Muster habe, die meiner Zufriedenheit im Weg stehen, ist, finde ich, extrem wertvoll. Oder auch ja die Arbeit, die wir an verschiedenen Stellen machen, ob es über Vorträge oder Retreats ist, Mittel und Wege zu finden, wie wir zufriedener und am Ende glücklicher durchs Leben zu gehen, ist, finde ich, ein total valider Punkt und absolut möglich. Also es gibt meiner Meinung nach, wir können einen echten Einfluss auf das Glück und die Zufriedenheit in unserem Leben haben. Und das ist diese Paradoxie von, es gibt das, wir können Einfluss haben, aber dieser übertriebene Fokus darauf, der kann wieder zu Unglück führen.
Du hast gerade gesagt, die Folge, wo wir uns da über Seelenfänger unterhalten haben, das war allerdings eine Patreon-Folge, ne? Die war nicht öffentlich, falls jetzt jemand sich fragt, da kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Ja. Stimmt.
Das nur kurz dazu. Aber ich habe ein schönes Beispiel aus der eigenen Praxis, aus meiner eigenen 50-jährigen Lebenserfahrung, die ich hier für euch schon angesammelt habe, ihr Lieben. Das sehr schön passt zu dem, was du gerade gesagt hast, nämlich auch, wenn man das Unglück erlebt, weiß man das Glück mehr zu schätzen. Das sehe ich im Arbeitsumfeld ganz, ganz oft. Long story short, zu meiner Zeit, als es um Ausbildungsplätze ging, das war eine Zeit, wo Ausbildungsplätze äußerst rar waren. Das heißt, man hat kaum Ausbildungsplätze als junger Mensch bekommen, musste eigentlich sehr, sehr dankbar sein, wenn man überhaupt einen Ausbildungsplatz irgendwo gefunden hat. Und wer mich kennt, weiß, dass ich eine sehr lange Berufssuche hinter mir habe und sehr lange nicht wusste, was ich eigentlich mal beruflich machen werden will, was witzig ist, weil heute mache ich ja ganz verschiedene Sachen beruflich. Mhm. Und meine Mutter kam irgendwann mal mit einer Zeitungsanzeige um die Ecke, Ausbildung zum Verlagskaufmann. Ich war damals auf einer Wirtschaftsschule. Das heißt, Verlagskaufmann hätte auch ganz gut gepasst. Und dann habe ich mich da beworben und dann bin ich da tatsächlich genommen worden. Und jetzt versuche ich eine lange Story sehr knapp und potentiert zusammenzufassen. Ich kam da morgens hin. Es wusste niemand, dass ich komme. die Dame, die für die Ausbildung zuständig war, war gerade in Urlaub. Ich saß dann erstmal beim Pförtner auf so einer Bank und wurde irgendwie eine Dreiviertelstunde später dann erst abgeholt. Und dann wurde ich in einen Raum gebracht. Da waren 4 Schreibtische drin. 3 Damen saßen da, die alle geraucht haben. Zu der Zeit hat man noch geraucht in Büros. Es war Sommer, es war heiß. Es war ein Fenster, war gekippt nach draußen. Und dann hieß es so, hier ist dein Arbeitsplatz. Und die Frau, weiß ich nicht, Schulze Müller, keine Ahnung, erfinde ich jetzt, die wird dich einarbeiten. Und mein Ausbildungstag sah so aus, dass ich den ganzen Tag bei diesen 3 Damen in diesem Raum saß. Und es war ein sogenanntes Anzeigenblättchen. Das heißt, Leute rufen an und geben telefonisch, zu der Zeit war das damals so, telefonisch eine Anzeige auf. Die wird dir diktiert. Du schreibst die mit. Das durfte ich aber alles erst später machen. Am Anfang war mein Job, dass die haben das dann aufgenommen, dann war dann eine Durchschrift, diese Durchschrift haben sie mir in die Hand gedrückt, da war dann so eine Zahl oben in diesen Blöcken eingedruckt und mit dieser Zahl bin ich in den Raum nebenan, wo eine riesige Wand mit Aktenordnern stand und dann musste ich diese Durchschrift numerisch korrekt in einem Aktenordner zuordnen, abheften und wieder rübergehen und warten, bis ich den nächsten Durchschlag bekomme. Viel aufregender ist es auch nicht geworden, ehrlich gesagt. Und ich habe da gelitten wie ein Hund. Das muss ich wirklich sagen. Also das war so schlimm. Man muss auch so ein bisschen Kontext, ne? Du hast gerade Abitur gemacht. Dir wurde dein Leben lang gesagt, und wenn es ins Berufsleben geht, Ausbildung und so, Beruf, dann geht's los, ne, dann verdienst du dein eigenes Geld, dann bist du unabhängig, dann geht so das Leben richtig los. Das war immer so die Geschichte, die dir erzählt worden ist. Und dann gehst du dahin, machst so eine Ausbildung und machst wirklich den dümmsten Job der Welt, den du dir überhaupt erst vorstellen kannst. Und dann in dieser Hitze und dann in diesem Rauchen und dann, und no judge, aber das, was die Damen so unter sich gesprochen haben miteinander, so ihre Alltagsgeschichten, das war halt auch nichts, was mich wahnsinnig interessiert hätte oder angesprochen hätte oder sonst irgendwas. Also ich habe mich da wirklich wahnsinnig wie ein Fremdkörper gefühlt. Ich weiß noch, ich hatte damals eine Armbanduhr und habe ab und zu mal auf meine Uhr geguckt. Und immer wenn ich das Gefühl habe, eine Stunde war wieder rum, habe ich wieder auf die Uhr geguckt und dann waren da gerade erst 5 Minuten oder 10 Minuten um oder so. Also auch das Gefühl von Zeit, die Zeit ist nicht herumgegangen. Und ich weiß, dass nach ein paar Tagen war es so, dass wenn ich da morgens hingefahren bin und am Parkplatz ankam, ist es mir schon leicht übel geworden. Und je näher ich diesem Gebäude gekommen bin, desto schlechter, also körperlich schlechter, also richtig übel ist mir geworden. Das war richtig, richtig krass. Da gibt es jetzt noch einige Geschichten mehr zu erzählen, aber das würde jetzt zu weit führen. Was ich damit sagen will, ist, ich habe diese Ausbildung nach 3 Monaten abgebrochen. Zu einer Zeit, wo wirklich Ausbildungen rar waren, wie gesagt. Das heißt, da war ein hoher Druck bei mir, weil natürlich das Elternhaus, vor allen Dingen mein Papa, der war natürlich froh, dass ich überhaupt was gemacht habe, dass ich endlich was gefunden hatte. Und es war eine relativ schwierige Diskussion zu sagen, ey, ich breche diese Ausbildung ab, ich mache das nicht. Und dann hatte ich mich ein Jahr später auf diverse andere Berufe beworben, aber unter anderem auch nochmal Verlagskaufmann, und zwar hier bei der VRM in Mainz. Allgemeine Zeitung Mainz für die Locals hier, mehrere Zeitungen bei diesem VRM-Verlag. Und diese anderen Ausbildungsplätze haben alle nicht funktioniert und die VRM war die einzige und ich wollte da gar nicht hin, weil ich hatte ja die Erfahrung der Ausbildung vorher in Knochen und ich wollte auf gar keinen Fall nochmal Verlagsausbildung machen. Da aber alles andere nicht geklappt hat, war das Einzige, was noch übrig war. Und ich weiß noch, mit wie viel Angst ich am ersten Tag dahin gegangen bin, weil ich wusste, ey, nochmal kann ich so eine Ausbildung auf gar keinen Fall abbrechen. Das wird einfach nicht gehen. Und dann ging da die Tür auf und dann kam da der Verantwortliche und der hat uns erstmal willkommen geheißen. Wir waren da auch eine ganze Gruppe und nicht nur 2 Auszubildende wie bei dem anderen Verlag. Die andere Auszubildende, die da war, die habe ich überhaupt nie gesehen. Die war gar nicht vorhanden. Wir waren da eine richtige Gruppe. Wir hatten von der Generation oben drüber haben wir so einen Ausbildungspaten von den älteren Auszubildenden zugewiesen bekommen, die uns dann erstmal rumgeführt haben, die uns alles erklärt haben. Und es war, long story short, eine ganz andere Erfahrung. ich will jetzt nicht sagen, dass da jede Abteilung pure Freude war. Auch da musste man sich hier und da mal durchbeißen und so weiter. Aber mit dem Background, den ich hatte, von der Erfahrung, von diesem Anzeigenblättchen und der Arbeit da, verglichen mit dem, was die VRM mir geboten hat an verschiedensten Tätigkeiten, an verschiedensten Einblicken und auch die Rotation. Also du bist ja da nach ein paar Tagen direkt in eine andere Abteilung gekommen, hast wieder was anderes gemacht und so weiter. Und da habe ich halt gemerkt, Leute, die diesen Background nicht hatten wie ich, die haben sich dann über Sachen aufgeregt, wo ich mir gedacht habe, so, Alter, sei so froh und dankbar, dass du hier bist. Sei froh und dankbar für das, was dir hier geboten wird in diesem Haus. Und das ist, finde ich, ein schönes, greifbares Beispiel von dem, was du gerade gesagt hast, dass ja auch Dinge, also auch Unglück ist ja eine Erfahrung, die wir machen und das kann uns dabei helfen, andere Dinge ganz und am ganz anderen Licht zu betrachten und ganz anders einzuschätzen, vor allen Dingen auch den Wert dieser anderen Sache ganz anders einzuschätzen.
Ja, total. Und es ist eine schöne Geschichte allgemein dafür, für dass man Situationen im Leben halt allgemein nicht bewerten sollte, weil man nie weiß, was sich dann daraus entwickelt und was sich dann wie weitergeht. Und das Gleiche auch mit Glück und Unglück sein, irgendwie eine längere, unglücklichere Phase im Leben kann wieder die Grundlage für was ganz anderes sein. Und deswegen kann man auf so einer Metaebene dann das Bewerten mehr sein lassen und mehr damit einverstanden sein, wenn jetzt gerade weniger Zufriedenheit da ist und oder mehr Zufriedenheit. Was ich mich gerade noch gefragt habe bei deiner Geschichte, das finde ich ja auch generell immer ein spannendes Thema, weil es vielleicht auch nicht ganz so black and white ist. Man könnte ja jetzt sagen, wenn man radikal unsere Themen auch weiterverfehlt, so Glück ist in dir, im Außen gibt es kein Glück und jetzt gleichzeitig sagst du, in dieser einen Ausbildung war alles scheiße, deswegen ging es dir schlecht und in der anderen Ausbildung war alles viel, viel besser und deswegen ging es dir gut. Das könnte jetzt ja erstmal kontraintuitiv oder könnte jetzt erstmal als Gegenbeispiel sehen, so siehst du, du musst doch den richtigen Job finden und der richtige Job, der macht dich dann glücklich. Der erste Job macht dich unglücklich und der zweite Job macht dich glücklich. Was machen wir denn damit jetzt?
Finde ich eine sehr, sehr gute Frage. Dazu muss ich sagen, wie alt war ich da? Keine Ahnung, 18, 19, sowas in dem Bereich. Mal kurz rechnen, Faktencheck. 75 bin ich geboren und ich glaube 98 war der Beginn dieser zweiten Ausbildung. Das heißt, die erste muss 97 gewesen sein. Wie alt war ich da?
15? 12.
Nee,
22 schon, oder was? 75 ja, okay. Geboren, 97, Anfang 20. Mhm.
Das passt, weil ich habe ja eine sehr lange Schullaufbahn vom Hauptschulabschluss zum Diplom und dann ganz später Studium gemacht. Da sind ein paar Jahre dann sozusagen im Nachholen der Schule hängen geblieben. Das passt also. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich mich noch überhaupt nicht mit geistiger Haltung oder Bewertung von Gedanken. Da war ich komplett meine Gedanken. Da habe ich das auch gar nicht in Frage gestellt. Aber selbst wenn ich mich damit schon beschäftigt hätte, wäre das eine Situation gewesen, wo ich unsere berühmten drei Möglichkeiten gehabt hätte, verändere es, akzeptiere es oder verlasse es oder unsere vierte Variante, die wir mal gemeinsam erarbeitet haben, jammere. Das fanden wir ja auch eine gute Lösung, einfach mal jammern. In dem Fall war das, also verändern hätte ich das nicht können, weil die Ausbildung läuft da halt so ab. Ja. Das zu akzeptieren, wäre mir wahrscheinlich gelungen, wenn ich heute in so einen Job machen müsste und wäre finanziell darauf angewiesen, dass ich das mache, dann würde ich mit meinem heutigen Mindset diesen Job auch machen können, glaube ich. Damals aber nicht, das war keine Option. Deswegen war nur die Option, verlass es. Das war das Einzige, was da geholfen hätte. Heute raucht man halt auch nicht mehr in Büros. Also das wäre schon mal was groß weggefallen wäre. Aber verglichen mit meinem 21- oder 22-jährigen Version von damals, da gab es einfach nur die Flucht. Da war ich komplett auch, ich war auch wütend. Ich bin abends heimgekommen und war richtig wütend auf die Welt und auch auf diese Versprechungen von wegen Beruf und wie toll das alles ist und so. Das war alles so ernüchternd. Das war alles so
enttäuschend. Zumal du ja auch so hart gearbeitet hast dann mit den verschiedenen Wegen. Das fiel dir ja nicht leicht, diesen Weg. Aber mit dieses Versprechen hatte ich ja am Laufen gehalten. Gesagt, okay, ja, wenn ich jetzt nochmal richtig reinhaue und mich da durchquäle durch dieses scheiß Schulsystem, dann kann ich ja wenigstens danach dann was machen, was ich mir selber aussuche. Und was ist so, das ist alles eine Lüge. Es ist alles eine Lüge. Mhm. Ja.
Ja, wobei man muss fairerweise dazu sagen, dass Gustav Stresemann Wirtschaftsschule in Mainz war das damals. Als ich dann in der Schule war, ging es mir wesentlich besser als in den Schulen vorher, weil da war es, da herrschte ein angenehmer Ton, da waren angenehme Leute. Das war eigentlich völlig in Ordnung gewesen. Also ja. da gerne in die Schule, weiß ich nicht. Aber eigentlich war das schon in Ordnung da. Da musste ich mich jetzt nicht so durchquälen. Aber trotzdem diese Versprechungen, die dir als Mensch gemacht werden, wenn du das Schulsystem durchläufst und du lernst ja für deinen Beruf, das war immer auch das, was mir gesagt wurde, du lernst ja nicht für dich selbst, du lernst für deinen Beruf und so weiter. Und wenn du deinen Beruf dann erstmal hast, Beruf, 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 das war auch immer bei meinem Papa so das allerüberragende Thema. Lern ordentlich, damit du mal einen ordentlichen Beruf hast, damit du ordentlich Geld verdienen kannst, damit du dir die Sachen kaufen kannst, die Familie ernähren kannst. Das war so die Story. Und dann kommst du halt mit diesem Mindset, kommst du halt zu so einem Job und alles, was dir jemals über Beruf erzählt worden ist, löst sich in Zigarettenrauch auf und in Hitze und du willst da nur raus, du willst da nicht hin. Und war damals absolut nicht zu ertragen.
Und das heißt also Punkt 1 erstmal schon mal, den wir jetzt da rausziehen, also was ich gesagt habe, je weniger reflektiert du bist und je weniger du feststellst, wie deine Innenwelt auch deine Außenwelt shaped, desto mehr tut sie das tatsächlich auch. Also
und du reagierst,
ich glaube, immer noch nicht
darauf.
Immer richtig. Noch nicht zu 100%, aber je mehr ich das auch... Also ich bin abhängiger von der Außenwelt, wenn ich das nicht durchschaue, dass die Außenwelt nur bedingt das eigentlich steuert. Ich glaube, auch da gibt es Grenzen. Also auch da bist du dann auf einmal, hast den Traumjob und denkst, ist doch alles perfekt. Warum bin ich denn immer noch unglücklich? Also auch diese Momente gibt es ganz viel. Also es ist nicht so, dass das dann funktioniert. Aber es funktioniert vor allem ins Negative, glaube ich, sehr gut, dass du, solange du glaubst, dass die Außenwelt verantwortlich ist für dein inneres Glück, desto mehr machst du dich auch abhängig von dem Außen und desto mehr bist du Opfer deiner Umstände sozusagen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es zu allem, solange wir halt nicht perfekt erleuchtet sind, wird es immer Situationen geben, die eher dazu neigen, Menschen strugglen zu lassen. Also ich glaube, diese erste Ausbildung, die beschreibst, auch wenn die natürlich durch deine Brille gesehen wurde, dass viel von dem Leid, was du da empfunden hast, eben auch deine Story ist von, oh fuck, das ist das jetzt und so soll das sein, die du heute mehr loslassen könntest und deswegen auch eleganter damit umgehen könntest. Nichtsdestotrotz, würden bei diesem ersten Ausbildungsberuf tendenziell in der Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich mehr Menschen leiden als bei deinem zweiten Job. So, also es gibt, glaube ich, schon Situationen im Außen, die eher dazu führen, gerade wenn es noch sowas Körperliches ist wie heiß, schlechte Luft, du atmest irgendwie Rauch ein, es ist laut, du bist, also es gibt ja auch so gewisse, so fast schon biologische Sachen, die dann ja doch einen Einfluss auch auf dein Glück und deine Zufriedenheit haben. Und da sind ja dann genau dieses Love it, change it, leave it, ist ja eine Möglichkeit, darauf Einfluss zu üben, zu sagen, gut, wenn ich es jetzt mache, dann akzeptiere ich es auch. Ich muss aber auch nicht alles so akzeptieren. Ich kann ja einen Einfluss drauf haben und kann mein Leben, bin es vielleicht nicht zu 100% meines Glückes Schmied, aber muss mich auch nicht immer als komplett hilflos ansehen, sondern ich kann auch den Mund aufmachen. Wenn ich jetzt weiter da arbeiten würde und ich hab vielleicht sogar meine Akzeptanz gefunden, kann ich ja trotzdem noch sagen zu den drei Frauen, boah, ich weiß, ihr habt das Bedürfnis zu rauchen, gerade in dieser Zeit noch, ne? Heute wäre es ganz klar, aber damals in der Zeit, wo es noch normal war zu rauchen, so, aber mir geht es richtig schlecht damit. Also ich merke, das ist körperlich, ich krieg schlecht Luft. Können wir das irgendwie eleganter hinbekommen? Kann ich vielleicht direkt am Fenster sitzen? Kann ich das Fenster ganz aufmachen? Kann ich einen Ventilator bei mir haben? Also auch da den Mut zu haben, wenn ich es reflektierter bin, auch wenn es natürlich mögliches Konfliktpotenzial gibt, Also wenn ich das anzusprechen, ist natürlich leichter, das nicht anzusprechen erstmal. So, und auch dann erstmal auf Glück zu verzichten, nämlich das Glück der Harmonie und zu sagen, nee, ich spreche das jetzt an, das stört mich. Oder mich stört auch, wie mit mir da umgegangen wird. Ich mag den Ton nicht. Und auch da habe ich ja Einfluss darauf, wenn ich den Mut habe, den Mund aufzumachen, Change zu machen und zu sagen, Leute, ich würde hier gern weiter bleiben und ich, wie können wir es denn, also, aber so geht's nicht. Es geht so nicht. So. Und dann kann man in einer ruhigen Minute ausgewählt mit den einzelnen Menschen auch sprechen und so dann wieder Einfluss darauf haben, die Situation zu steuern.
Bin ich komplett bei dir, würde ich heute absolut so machen, aber versetz dich mal in den Anfang 20-Jährigen zum allerersten Mal.
Auf keinen Fall.
Ne? Ja. Ausbildungsplatz, du hast keine Ahnung, du bist erstmal nur desillusioniert von dem Beruf, der als großer Traum verkauft wurde. Mein Abteilungsleiter war auch Kettenraucher, der war der krasseste Raucher, also bei dem wäre ich auch nicht auf offene Ohren gestoßen, was das angeht. Nee. Also da ist man schon, glaube ich, noch sehr befangen in seiner eigenen Situation.
Absolut.
Aber was mir noch eingefallen ist bei dem, was du gesagt hast, ist auch das Thema eigener Anspruch. Weil ich hatte einfach einen ganz anderen Anspruch an eine Ausbildung und an diesen Beruf. Ich erinnere mich nämlich, als das Thema ich kündige aufkam, ich hatte mich mit einer jungen Frau angefreundet, die damals in der Redaktion dort arbeitete, mit der habe ich dann ab und zu mal einen Kaffee getrunken. Und die sagte mir ganz ehrlich, Alex, ein Ausbildungsplatz hier in diesem Anzeigenblättchen ist das Beste, was dir im Leben passieren kann. Das waren ihre Worte. Also das bedeutet ja aber, also das beweist ja aber auch, es ist der eigene Blick da drauf. Wenn es Menschen gibt, die hundertprozentig ihren Traumjob da gefunden haben und das Beste ist, was in ihrem Leben passieren kann, dieser Job ist, dann hat es auch wieder nur mit Perspektive zu tun. Es war nicht mein Anspruch. Aber ihr Anspruch war es zu hundertprozentig. Wenn du sagst, ich gehe da hin, ich mag meine Kollegen, jo, die Arbeit, die geht rum, ich hab jeden Monat mein Einkommen, ich kann dafür mit dem Hans Günther am Wochenende und den Kindern grillen und bin happy. Wunderbar, aber das war halt nicht mein Anspruch. Und da habe ich halt noch mehr darunter gelitten wahrscheinlich. Ja.
Und das ist vor allem der, wo wir am meisten Einfluss drauf haben, auf diesen Anteil. Inwiefern leide ich nur an meinem Anspruch? Und ich glaube, das ist so eine richtige Volkskrankheit, auch so auch in so der Generation Y und danach auch. Es ist total gut. Also es ist ja auch mega, dass du gekündigt hast, dass du den Mut auch hattest, nach 3 Monaten zu sagen, nee, ich gehe hier weg, ich ziehe jetzt nicht zu, selbst wenn alle Leute in meinem Umfeld sagen, nee, das ist doch toll und zieh doch durch, dann zu sagen, nein, das ist ja mega. Und gleichzeitig kann auch entstehen, dass ich immer denke, also dass ich da nicht rauskomme und dass mein Anspruch eben niemals gesättigt ist und dass ich immer wieder kündige und sage, nein, ich brauche noch einen besseren Job, ich muss den Job finden, der perfekt zu mir passt und dass ich da eigentlich dann durchgängig an meinem Anspruch leide und nie glücklich sein werde, weil mein Verstand immer was finden wird und da spielt natürlich dann meine Innenwelt ganz stark rein. Ich sage, nein, da ich muss den perfekten Job, der komplett mich erfüllt und der so sinnvoll ist und den muss ich finden und bis ich den nicht gefunden habe, kann ich auch nicht glücklich sein, also kündige ich wieder, bewerbe mich wieder neu, wieder einen neuen Job, weil ich immer auf der Suche bin nach einem Job, der dann mich endlich dann erfüllt und es kann aber sein, dass ich den nie finde, weil im Innen es wird immer einen Grund geben. Es gibt keinen Job, wo es nicht irgendwas gibt, wo man gerade denkt, oh, muss das jetzt wirklich sein? Muss ich das jetzt gerade machen? Wenn du Keynote-Speaker bist, ist der geringste Teil davon, ist auf der Bühne zu stehen, deinen Vortrag zu halten. So aufs Jahr gerechnet. Da ist ganz viel drumherum, Vorgespräche, Konzepte erarbeiten, Bücher lesen, E-Mails schreiben, im schlimmsten Fall noch irgendwelche Akquise, irgendwo anrufen. So, der Teil gehört dazu. Den kaufst du mit ein.
Ja.
Und
plus kostenlose Marketing-Speaks, die du machst auf Netzwerkveranstaltungen, wo du dann gar kein Honorar bekommst, aber halt denkst, ja, okay, da sind viele verschiedene Firmen, da kann ich meine Visitenkarte da lassen. Also dieses, das ist ja auch, ne, dieser Gedanke, ich krieg 3, 4, 5, 6, 7.000 Euro für einen Vortrag, wenn du den dann wieder umlegst auf die vielen Sachen, die du kostenlos nebenher oder für Low Budget oder dann relativiert sich das auch relativ schnell wieder, dieser Traum. Ich habe übrigens, absolut, als du gerade über die Jobs, da war so ein tolles Meme neulich auf Instagram, wo so eine Dame, die offenbar auch mit Erleuchtung zu kämpfen hat, gesagt hat, don't love your job, job your love.
Naja.
Und dann hast du immer so im Schnitt hinten dran so Leute gesehen, die dann so voll hier, nein, warum habe ich da nicht selbst dran gedacht? Nein, was für eine Erleuchtung. Hast du das nie mal gesehen? Nee. Richtig witzig. Job your love. Naja, ey, das war eine schöne Folge. Ich hab das Gefühl, die ist noch gar nicht auserzählt. Wollen wir da vielleicht nochmal drauf zurückkommen, auf dieses schöne Thema?
Ja, vielleicht machen wir noch eine Folge dazu. Ich habe nämlich jetzt auch noch ein, zwei offene Punkte noch. Vielleicht machen wir noch einen zweiten Teil dran.
Dann schreib dir die doch mal auf deine mentale Erinnerungsliste und ich spiele uns noch einen kleinen Abschlusssong.
So machen wir es.
Sehr schön,
Ich gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert den Podcast, teilt ihn mit einer Person, die vielleicht zu krampfhaft immer nach dem Glück sucht. Dann hört ihr endlich auf mit dem Scheiß. Oder jemand, der gar nicht auf sein Glück achtet und endlich damit anfangen sollte, aber mit Bedacht. Kannst ja mal überlegen, wem du diese Podcast-Folge weiterschicken könntest. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und jetzt viel Freude mit dieser Handpan-Meditation bei Alexander Metzler. Thank you.